Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Donnerstag, der 26. Februar und wir sprechen über die starken Nvidia-Zahlen, die KI-Angst nicht beiseite schieben können, warum Michael Burry Parallelen zu Cisco im Jahr 2000 sieht, wo die Euphorie bei Puma plötzlich herkommt und in der Geldidee gibt es heute skurrile KI-Profiteure. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt The Legend
Matthias Dvořák und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Gut ist nicht gut genug, das ist ja das Motto in dieser Bilanzsaison und wir haben es immer mal wieder gehabt, es wird immer das Haar in der Suppe gesucht und richtig geil ist sowieso nicht gut, vor allem dann, wenn man Nvidia heißt. Denn da erwarten das irgendwie alle. Und so wurden die Zahlen des Chipkonzerns gestern nachbörslich für die Aktie doch irgendwie wieder mal zum Sell the News Event. Als hätten wir es gestern nicht tatsächlich hier angekündigt. Denn heute ging es, kurz nach Börsenstart in den USA, erstmal bergab. Nvidia verliert knapp 5% und zog natürlich aufgrund des großen Gewichts auch den Gesamtmarkt mit nach unten. Der S&P verliert am Nachmittag 1%, der Nasdaq sogar fast 2%.
Dabei hat Nvidia jetzt eigentlich gesagt beeindruckend abgeliefert. In allen wichtigen Aspekten hat der Konzern deutlich besser sogar abgeliefert, als die Experten erwartet hatten. Der Umsatz im vierten Quartal stieg um 73% auf 68,1 Milliarde Euro. Der Markt hatte 66,2 Milliarden erwartet. Für das laufende Quartal rechnet Nvidia mit einem Umsatz von 78 Milliarden. Der Konsens lag hier nur bei 72,6. Der Ausblick war also, muss man ganz ehrlich sagen, richtig stark.
Ja.
Dennoch reichen Jensen Huangs Aussagen, dass der Boom noch lange anhält, nicht um die Gemüter heute zu beruhigen. Die Sorgen um die Nachhaltigkeit der KI-Investitionen der Hyperscaler dreht die nächste Runde.
Absolut, und da hat sicher natürlich nicht geholfen, dass auch The Big Short, Michael Burry, sich Nvidia in einem neuen Blogbeitrag nochmal zur Brust genommen hat und sieht den Chipkonzern jetzt in eine ähnliche Situation laufen wie einst Cisco um die Jahrtausendwende, weil der Chipzulieferer eigentlich zu viele Auftragsverpflichtungen eingegangen ist. Und das heißt enorme Kapazitätsausbauten, die einen Haufen Geld verschlingen und natürlich auch viele Zulieferungen, zu denen man sich das verpflichtet. Und da ist eben nicht ganz klar, ob und wie lange die Nachfrage dann hoch genug bleibt.
Auch Cisco hatte damals beim Platzen der New Economy Blase noch massiv in neue Kapazitäten investiert, als die Nachfrage schon anfing, so langsam zu schwächeln. Das Ende war dann recht düster, kann man sagen. Die Cisco-Aktie hat sich im Wert gesiebtelt und das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2000 wurde erst wieder geknackt im Jahr 2026. Vor ein paar Wochen also erst und damit fast 26 Jahre später. Das muss Nvidia nicht blühen und Burry kann sich da völlig irren, ob die Situation ähnlich ist. Aber er hat da eben einen Punkt, über den viele Investoren gerade nachdenken. Nämlich, dass da schon ein Restrisiko vorhanden ist, das man jetzt nicht unbedingt zu dem Preis noch eingehen will.
So ist es. Da ist im Moment einfach ein wenig mehr Angst unterwegs. In Sippenhaft wurden heute auch die ganzen Highflyer aus dem Tech-Bereich der vergangenen Wochen genommen. Als Reaktion quasi auf die Nvidia-Zahlen. Broadcom, Applied Materials, Western Digital und Lam Research, sie alle verloren heute zwischen 6% und 7%. Und auch hier in Europa ASML verlor 5% und Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor verliert immerhin mehr als 3%.
Deutlich positiver reagierte die Börse heute auf die Zahlen von Salesforce, obwohl das Unternehmen eigentlich genau da eher enttäuschte, wo die Anleger im Moment besonders hinschauen, und zwar beim Ausblick. Der war, muss man sagen, etwas zurückhaltender als erwartet und gehofft. Und auch wenn die Zahlen insgesamt über den Erwartungen lagen, die Aktie legt da heute dennoch um 3% zu.
Salesforce gehört ja auch zu den Softwarekonzernen, die ziemlich hart abgestraft wurden seit Jahresanfang, weil die Sorge groß ist, dass natürlich die KI ihr Geschäft angreifen wird. Allerdings, und das gehört natürlich auch dazu, gab es beim Abverkauf dann auch schon einige Übertreibungen in den letzten Wochen. Da wird jetzt eben auch ein bisschen nachkorrigiert. Salesforce hatte allein im Februar ein Drittel seines Börsenwerts verloren. Seit dem Hochanfang 2025 hat sich die Aktie sogar im Wert halbiert gehabt.
Eine deutliche Erholung schaffte am Nachmittag heute auch Trade Desk. Die Aktie hatte gestern auch nachbörslich Zahlen gebracht und dabei eher enttäuscht. Vorbörslich lag die Aktie noch 17% im Minus. Aktuell sind es aber nur noch 5%. Dennoch markiert das ein neues 52-Wochen-Tief.
Und trotzdem gab es auch ein paar Bilanzgewinner heute. J.M. Smucker ist einer davon mit einem Plus von mehr als 6%, nachdem die Zahlen des Food-Konzerns besser ausgefallen sind als gedacht. Tagessieger im S&P ist derzeit aber Paramount mit einem Plus von fast 10%. Gestern gab es ein nachgebessertes Übernahmeangebot ja an Warner Brothers. Wir hatten es gestern hier im Podcast. Und nachbörslich gab es dann noch bessere Zahlen zum vierten Quartal. Und das alles, obwohl das Streaming-Geschäft etwas hinter den Erwartungen zurückblieb.
Einen richtig dicken Kurssprung gab es für die Quantencomputing-Aktie IonQ. Sie stieg um fast 20%, nachdem die Quartalszahlen besser als erwartet ausfielen. Das reichte und zog den ganzen Sektor mit nach oben. Rigetti Computing, D-Wave Quantum und Quantum Computing legten zwischen 5% und 8% zu.
Ja. Haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, das Thema Quantencomputer. Das wird die nächsten Monate, glaube ich, nochmal das nächste Halbthema werden. Aber damit wechseln wir mal hier nach Europa und nach Deutschland rüber, denn da gab es heute doch auch eine Menge Nachrichten und auch Zahlen von großen und recht bekannten Unternehmen. Immerhin, das muss man sagen, positiver Dinge. Die negative Stimmung in den USA drückte nicht auf die Kurse hier in Europa am Nachmittag. Der DAX konnte sein Plus halten und ging mit 0,5% mehr als gestern in den Feierabend. Frankreichs CAC 40 stieg sogar um das Doppelte. Das lag nicht zuletzt an Engie.
Der Versorger legte nämlich alleine um 7% zu. Die Franzosen übernahmen den britischen Wettbewerber UK Power Networks für mehr als 10 Milliarden Pfund. Damit sichert sich Engie das Stromnetz von London und dem kompletten Südosten Englands.
Ja, lange sah es heute auch so aus, als ob gut ist, nicht gut genug auch für die Allianz gelten wird. Denn Rekordgewinn, Dividende steigt, Aktie fällt. So sah das heute bis am Nachmittag aus. Beim operativen Ergebnis lag die Versicherung am oberen Ende der schon nach oben revidierten Preisspanne, aber halt nicht drüber.
Am Nachmittag drehte die Aktie aber dann doch noch ins Plus. Vor allem auch, weil die Allianz die Dividende wieder ordentlich erhöhen will. Von 15,40 Euro auf 17,10 Euro je Aktie. Eine Dividendenrendite von 4,5% wären das. Außerdem kündigten die Münchner gestern Abend noch ein Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Milliarden Euro an. Das größte seit 2017.
Tja, steigende Dividende ist halt aber trotzdem kein Allheilmittel für steigende Kurse, wie Tim Höttges heute feststellen durfte. Der Telekom-Chef verkündete heute nämlich, wir liefern weiter verlässliches und nachhaltiges Wachstum. Der Telefonriese steigerte tatsächlich im vergangenen Jahr den Umsatz um knapp 3%. Das lag etwas über den Erwartungen. Das Ergebnis lag dagegen eher so im Rahmen der Prognosen und der Heimatmarkt hier in Deutschland schwächelte etwas.
Aber alles in allem war das schon sehr solide. Höttges gab heute auf der Bilanz-PK dann auch noch den Showman. Er hob nämlich eine 1-Euro-Münze in die Kamera, denn die Dividende soll um 10 Cent auf 1 Euro je Aktie steigen. Die höchste in der Telekom-Geschichte. Die Börse applaudierte aber nicht, trotz der Show-Einlage. Die T-Aktie verlor 2,5%. Alle Details, woher in Zukunft das Wachstum kommen soll und wie es mit der Aktie weitergeht, gibt es in einer ausführlichen Analyse von unserem Podcast-Kollegen Jo. Den Link zur Geschichte, den packen wir euch in die Shownotes.
So ist es. Deutlich härter übrigens als die Telekom erwischt es heute die Aktie von Hensoldt. Der Radar-Spezialist profitiert natürlich von der großen Aufrüstung, vor allem natürlich hier in Europa und auch in Deutschland, lieferte echt gute Zahlen für das vergangene Jahr. Der Umsatz stieg um 10%, das operative Ergebnis sogar um 12%. Die Umsatzrendite lag über der Prognose und der Auftragseingang, der stieg um mehr als 60%. Zur Belohnung gab es einen Kursrutsch um mehr als 8%. Willkommen an der Börse. Im Laufe des Tages immerhin hat sich das Minus dann auf erträgliche 4% aber doch verringert.
Gestört hatten sich die Analysten eigentlich nur an den mittelfristigen Zielen des Unternehmens, vor allem was die Zielrendite angeht. Da hatten Investoren etwas mehr erwartet. Außerdem droht das europäische Kampfflugzeugprojekt FCAS zu scheitern. Der Schaden, den Hensoldt dann durch das entgehende Geschäft bekommen würde, hält sich aber in Grenzen bei dem Auftragsvolumen, das das Unternehmen da vor sich herschiebt. Also wenn das Projekt überhaupt scheitert.
So ist es. Das ist noch in den Sternen. Es ist mal wieder ein deutsch-französisches Rumgestreite, wer denn da im Lied ist. Das kennen wir doch alle irgendwoher. Einen überraschenden Tanz legt heute übrigens auch Puma aufs Börsenparkett. Nach einem Umsatzeinbruch und einem ziemlich üblen Verlust im vergangenen Jahr kündigte der Sportartikler für 2026 ebenfalls ein Verlustjahr an. Oder wie man das im Managerdeutsch nennt, 2025 war ein Reset-Jahr, 2026 wird ein Übergangsjahr. Und danach soll dann endlich wieder die Sonne scheinen. Weil Puma aber natürlich Fortschritte bei der Sanierung sieht, reichte das Anlegern heute offenbar. Die natürlich in letzter Zeit ziemlich gebeutelte Aktie steigt heute um satte 10%.
Auf ein Horrorjahr mit Aussicht auf Besserung setzen auch die Stellantis-Aktionäre. Der Opel-Mutterkonzern hat wegen Abschreibungen auf seine vermurkste E-Auto-Strategie einen Milliardenverlust eingefahren. 22,3 Milliarden Euro, um es genau zu nehmen. Allein die Abschreibungen betrugen mehr als 25 Milliarden Euro. Der neue Konzernchef muss jetzt erstmal kräftig sanieren. E-Modelle werden gestrichen, dafür wieder mehr Verbrenner und Hybridvarianten angeboten. Und die Produktion und Lieferketten werden umgebaut. Daher will Stellantis dieses Jahr wieder profitabel wachsen. Das kam gut an, die Aktie stieg um mehr als 4%.
Und dann haben wir nochmal ein Sorgenkind, über das wir schon ein paar Mal gesprochen haben, erst vor 2 Wochen nämlich, und zwar über Gerresheimer. Damals musste der Konzern wegen Bilanzierungsschwierigkeiten, so nennt man das immer, die Vorstellung der Bilanz verschieben. Konkret geht es um Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften. Heute verkündete die BaFin, dass weitere Zeiträume, in denen es Unregelmäßigkeiten gegeben haben könnte, geprüft werden müssen. Damit ist die Bilanzveröffentlichung natürlich schon wieder in Gefahr. Daher ging es jetzt also nochmal für die Aktie um satte 15% bergab. Auch letztes Jahr gab es schon diverse Ungereimtheiten bei Gerresheimer, muss man auch dazu sagen. Ist also ein gebranntes Kind. Insgesamt hat die Aktie jetzt 80% seines Werts vernichtet. Da sage ich mal herzlichen Glückwunsch. Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Geldidee. Inspiration für dein Depot und deinen Geldbeutel.
Während also die ganze Börse nur auf Nvidia blickt und bei jedem Quartalsbericht gefühlt ein Herzkasper bekommt, gibt es hinter dem KI-Hauptdarsteller noch so die ein oder andere spannende Aktie zu entdecken, ohne die kein einziger Superchip funktionieren würde. Und nein, von ASML rede ich jetzt nicht.
So, da wollte ich nämlich gerade schon mal einhaken. Schaufelhersteller für den KI-Boom sind ja inzwischen auch vielen ehrlicherweise ein ziemlicher Begriff und deswegen kommen die ja auch nicht mehr so wirklich aus dem Off.
Absolut. Die Investitionen in Rechenzentren sollen ja bis 2029 auf fast 1,3 Billionen Dollar pro Jahr steigen. Und da verdienen sich natürlich einige Unternehmen drumherum dumm und dämlich. Beispiel ist Arista Networks für High-Performance-Netzwerke, die für den Ausbau von Rechenzentren eine entscheidende Rolle spielen.
Oder natürlich Caterpillar, auch so ein Klassiker, genauer gesagt, also die Sparte für Systeme zur Stromversorgung von Rechenzentren heißt das. Und Batterielösungen und auch noch Notstromaggregate. Also eigentlich alles, was man früher mal so nebenher beim Bau noch dazugestellt hat. Und natürlich die Kühlanlagen von Johnson Controls, Trane, Carrier oder auch Daikin sind in fast jedem Rechenzentrum zu finden. Und deswegen sind das auch natürlich die klassischen Schaufelhersteller.
Dazu hat unser Kollege Jens auch schon vor einiger Zeit einen spannenden Artikel auf Focus Plus verfasst. Den verlinken wir euch auch nochmal hier unten.
So ist es. Die Geschichten von unserem Tech-Guru Doc Mabuse, wie wir ihn intern nennen, sind immer auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Aber man muss jetzt auch mal sagen, wir haben es hier anders angekündigt und wir wären nicht die Mission Money, wenn wir hier nicht auch mal ein bisschen tiefer graben würden und mal auch so ein paar abseitigere Unternehmen finden würden. Und da sind uns jetzt drei Unternehmen aufgefallen, ohne die, wie gesagt, kein Nvidia-Chip funktionieren würde und die niemand so richtig auf dem Schirm hat.
Oh ja, gehst du eigentlich gern asiatisch essen, Peter?
Ja, wie du weißt, immer zu der kleinen chinesischen Bubsbude hier um die Ecke.
Ja, und bei der Küche, insbesondere da, wo du hingehst, kommt kein Gericht ohne den Geschmacksverstärker Natriummonoglutamat aus.
Ja, ja, das weiße Pulver, das angeblich für Kopfschmerzen sorgt oder auch für Übelkeit.
Eben das. Und in Japan steht das Chemieunternehmen Ajinomoto fast schon synonym für Glutamat, also wie Tempo hier,
ja,
der an der Börse rund 24 Milliarden Euro schwere Konzern aus Tokio produziert, außerdem Gewürzmischungen für Tiefkühlkost, die typischen asiatischen Tütensuppen und verschiedene Grund- und Verbrauchsmaterialien für die Pharmaindustrie.
Ja, und ohne die Tütensuppen wären die Ingenieure von Nvidia niemals lange genug bei der Stange geblieben, um so geniale Chips zu entwickeln. Oder was hat das alles jetzt eigentlich mit unserem KI-Boom zu tun?
Die Verbindung zur Chip-Industrie begann in den 90er Jahren. Damals klopften tatsächlich die Halbleiterfirmen bei den Japanern an, aber nicht wegen der Suppe, sondern wegen ihrer Chemie-Expertise. Denn die KI-Hochleistungschips sind in der Praxis gar nicht so leicht mit anderen Komponenten kombinierbar. Dafür braucht man spezielles Isoliermaterial zwischen den Chips und den Motherboards, auf denen die eingebaut werden. Und Ajinomotos Marktanteil bei diesem Isoliermaterial für High-End-Halbleiter liegt bei weit über 90%. Mit anderen Worten, der ABF-Film von denen ist Industriestandard.
Ja, also quasi Glutamat Gauss KI. Ist schon irgendwie spannend, ne? Der Anteil am Gesamtumsatz von Ajinomoto liegt allerdings nur bei rund 6%. So riesig ist das Geschäft nicht. Trotzdem, Analysten erwarten, dass der Gewinn der Aktie im Geschäftsjahr 2025, das Ende März dann endet, um 70% steigt. Und in den beiden folgenden Jahren sollen abermals 14,5% und 16,5% mehr als im jeweiligen Vorjahr drin sein.
Zugegeben, ein echter Geheimtipp ist die Aktie inzwischen auch nicht mehr. Nach dem Einbruch im Oktober letzten Jahres ist sie richtig gut gelaufen, liegt auf Jahressicht rund 50% im Plus und das KGV auf den 2027er Schätzungen von 32,3 ist jetzt auch nicht gerade günstig, aber da könnte in Zukunft doch noch einiges mehr drin sein.
Und man muss natürlich auch einfach sagen, dass Japan als Aktienmarkt auch wahnsinnig durchgehabt wurde. So, aber hast du uns noch eine Aktie im Gepäck, die ein bisschen abseitiger ist?
Und zwar was richtig Abseitiges. Der nächste heimliche KI-Profiteur ist nämlich gleichzeitig der größte Toilettenhersteller Japans, Toto. Die stellen diese Klos her mit den beheizten Sitzen, die dich dann rundherum versorgen, sauber machen und nur für eine schöne Zeit sorgen.
Ja, und im Zweifel, weiß ich nicht, kochen und feucht rauswischen so. Aber auch da ist natürlich jetzt irgendwie die Frage, wo kommt denn da jetzt die KI ins Spiel?
Ja, in Japan ist alles möglich. Denn für den britischen Hedgefonds Palliser Capital ist Toto längst kein reiner Sanitärspezialist mehr, sondern, Zitat, ein aufstrebendes Kraftpaket im Bereich der fortschrittlichen Keramik für die Halbleiterherstellung.
Okay.
Der Fonds hat sogar einen Brief an den Vorstand von Toto geschickt und das Management aufgefordert, jetzt deutlich mehr in diesen Geschäftsbereich zu investieren, zu machen und darüber zu reden.
Ja, denn die Hochleistungskeramik steht bei Toto für rund 40% des operativen Gewinns, also fast die Hälfte des Profits sozusagen. Aber was genau hat eigentlich Toto mit KI-Speicherchip zu tun?
Konkret geht es da vor allem um ein Produkt, das die wenigsten je gesehen haben, das aber extrem wichtig ist: elektrostatische Spannfutter. Mhm. Das sind Spannfutter, die werden in Hightech-Halterungen verbaut, die zur Herstellung von diesen NAD-Speicherchips eingesetzt werden, also genau in dem Bereich, der gerade aktuell massiv von der KI-Welle profitiert.
Junge, 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 heute hast du aber einen Lehrauftrag mitgebracht, was ich halt wieder alles lerne über Halbleiter. Aber fällt mir natürlich ein, die Preise für Speicherchips sind in den letzten Monaten ja recht massiv gestiegen. Die Hersteller klagen ja schon alle, da die KI-Wendungen und Rechenzentren ja immer mehr Speicher brauchen.
Und da profitiert eben Toto,
okay.
Denn die Spannfuttertechnologie von denen nutzt eine spezielle Keramik, die auch bei sehr niedrigen Temperaturen stabil bleibt und dafür sorgt, dass die Siliziumwafer, auf denen die Chips dann produziert werden, bei der Produktion eben zuverlässig festgehalten wird. Das ist besonders wichtig für so Vorgehen wie das kryogene Ätzen, das eben in Zukunft eine noch größere Rolle spielen dürfte, weil die Speicherchips immer mehr Schichten bekommen, immer komplexer werden. Und je komplexer sie werden, desto anspruchsvoller wird der Fertigungsprozess. Und wenn da was verrutscht, dann wäre das natürlich eine Katastrophe.
Ja, und ich finde in dem Zusammenhang immer spannend, gell, wo die Historie, wo das so alles immer so herkommt. Toto produziert also elektrostatische Spannfutter schon seit den 1980er Jahren. Das Know-how kommt also aus der Keramikkompetenz, die ursprünglich eben aus dem Sanitärgeschäft kommt, also eben Toiletten, Waschbecken und Badkeramik.
Und aus diesem Geschäft für präzise Keramikprodukte ist dann Schritt für Schritt ein Hightech-Segment für die Halbleiterindustrie gewachsen. Aber erst in den letzten Jahren ist das so richtig durchgestartet. Und die Experten von Palliser glauben jetzt, dass Toto in diesem Bereich einen Wettbewerbsvorteil von rund 5 Jahren gegenüber der Konkurrenz hat, bevor die aufholen können.
Das Geschäft mit Hochleistungskeramik könnte in den nächsten 2 Jahren ein Umsatzwachstum von 30% oder mehr erzielen. Laut den Daten von FactSet könnte Toto eine langfristige Wachstumsrate von über 35% ausweisen. Und das hat auf dem breiten Markt nach Ansicht der Hedgefonds-Analysten noch niemand so richtig mitbekommen, da Toto eigentlich zu defensiv kommuniziert, wie das in Japan halt leider oft der Fall ist.
Der Blick in die Zahlen scheint die These auch zu bestätigen. Im Geschäftsjahr 2026 soll der Gewinn je Aktie um knapp 170% steigen. Analysten gehen davon aus, dass das Gewinnwachstum im darauffolgenden Jahr immerhin auch nochmal bei 40% und 2028 rund 20% betragen soll. Auch sonst sieht die Bilanz auf den ersten Blick recht solide aus. Netto Barmittel in Höhe von knapp 500 Millionen US-Dollar bieten Spielraum für weitere Investitionen oder auch Maßnahmen zugunsten der Aktionäre.
So, aber zugegebenermaßen ist die Story natürlich jetzt nicht völlig geheim und noch nie erzählt worden. Die Aktie von Toto ist im vergangenen Jahr natürlich auch mit dem ganzen Hype auch in Japan bereits um mehr als 60% gestiegen. Allein nachdem Bloomberg erstmals über die Beteiligung von Palliser berichtet hatte, ging es 5% nach oben. Und das sind nicht die einzigen Hedgefonds, die da drauf gekommen sind, der die Keramiksparte spannend findet. Im Jahr 2026 hat Goldman Sachs die Aktie des Toilettenherstellers nämlich von neutral auf kaufen hochgestuft. Hauptgrund für die Neubewertung ist die Rolle von Toto als stiller Profiteur des KI-Booms.
Und last but not least haben wir noch Kyocera als stillen Mitläufer im globalen Tech-Rennen dabei. Asia-Fans kennen das Unternehmen als Hersteller von besonders scharfen Küchenmessern. Der Technologiekonzern ist aber auch für seine Drucker und seine Expertise in Industriekeramik und elektronischen Bauteilen bekannt. Während die Welt also auf die lautstarken Chip-Produzenten blickt, vollzieht sich bei Kyocera gerade eine ganz stille Neubewertung.
Denn Kyocera investiert gerade gezielt in elektronische Bauteile und Hochleistungskeramik, die in drei zentralen KI-Schlüsselbereichen nämlich unverzichtbar sind, in der 5G- und Kommunikationsinfrastruktur, der Grundlage für die Anbindung quasi von Rechenzentren, in Spezialkeramik und Komponenten, die dann in der Produktion moderner Hochleistungschips eingesetzt werden, das haben wir gerade bei Toto schon gehört, und in Server- und Netzwerktechnik, wie sie eben in KI-Rechenzentrum verbaut werden.
Der Konzern verabschiedet sich damit mehr und mehr von margenschwachen klassischen Bereichen wie dem Druckergeschäft und setzt auf seine hochwertigen, wachstumsstärkeren Segmente. Für den KI-Boom besonders interessant, je mehr in Rechenzentren, Netzwerke und Halbleiterfertigung investiert wird, desto gefragter werden natürlich genau diese hochwertigen Nischenprodukte von Kyocera. Denn der Konzern hat auch noch einen weiteren spannenden Vorteil. Als verlässlicher Zulieferer aus Japan ist er gerade in sicherheitskritischen Anwendungen wie eben der Telekommunikationsinfrastruktur und Industrie im Gegensatz zu chinesischen Konkurrenten besonders gefragt hier.
Ja, das geopolitische quasi Aussortieren nach neuen Herstellern ist ein großes Thema, das uns die nächsten Jahre sicher erhalten bleibt. Kyocera ist allerdings weniger ein, muss man auch dazu sagen, KI-Zockerwert, sondern eher ein infrastrukturnaher Profiteur, wenn man so sagen will. Der Gewinn der Aktie soll in den kommenden Jahren stabil um roundabout 10% pro Jahr zulegen.
Nachdem die Aktie in einem Jahr jetzt rund 40% gestiegen ist, sind die meisten Analysten allerdings ein bisschen vorsichtig geworden. Aktuell raten sie im Schnitt nur zum Halten der Aktie. Dafür bekommen Anleger aber immerhin einen defensiven, technologisch sehr gut aufgestellten Konzern mit einem Hauch KI-Fantasie und eine Dividendenrendite von 2% gibt es auch noch oben drauf.
So ist es, wenn da nicht in Japan immer dieses komische Quellensteuerthema noch wäre, gell? Das ist im Weg, also dann doch lieber eher auf die Aktien schauen. So, Freunde, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Matze, vielen Dank wie immer für deinen Einsatz. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr so diese geheimen KI-Profiteure dann findet. Wen ihr jetzt schon auf dem Zettel hattet und wen ihr euch jetzt mal genauer anschauen werdet. Also mir fallen auf jeden Fall mal die ersten zwei ein, die ich relativ spannend finde und natürlich auch irgendwie ein bisschen skurril und das macht die Börsenwelt doch irgendwie auch ein bisschen bunter. Ja. So, und damit würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren des Podcastes. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Servus.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas, entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.